Der Trend ist ganz klar weniger Fleisch, zumindest in die westlichen Industrienationen, was natürlich in die Entwicklungsländer und in Schwellenländer oder wie zum Beispiel in China und Indien ganz anders ist. Dort ist mit wachsendem Wohlstand der Fleischkonsum steigend.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Und ja, ich bin persönlicher Fan eurer Produkte. Wir sitzen da zwei sehr kreativen und innovativen Unternehmen gegenüber im Firmensitz in Ulrichsberg.
Ja, Ulrichsberg, das Zentrum der Welt. wir haben von Linz auf immer bei jeder Kreuzung die kleinere Abfahrt genommen, dann waren wir irgendwann in Ulrichsberg. Aber es ist das Zentrum der Welt, wenn es um sowohl Fleisch als auch vegetarische Top-Produkte geht. Uns gegenüber sitzt die Familie Neuburger, nämlich Thomas und Hermann. Grüß euch. Freut uns.
Hallo, grüß euch.
Ja, hallo.
Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Neuburger, ja, das, der Nachname sagt schon, viele von unseren Hörern, oder eigentlich alle, das glaube ich kann man sagen, kennen Neuburger, sagt niemals Leberkäse zu ihm. Und noch ein ganz tolles neues Produkt.
Seit 2016, Hermann Fleischlos, die neue vegetarische Linie. Und ja, wie das alles entstanden ist, da sind wir gespannt, aber davor stoßen wir natürlich an.
Über das quatschen wir jetzt, wir haben sie ein Zipferhops mitgenommen, wir haben sie gedacht am Vormittag, passt eigentlich gut, sowohl zu Hermann Fleischlos als auch zum Neuburger, wir stoßen einmal an.
Ja. Tschüssi.
Ja.
Prost.
Ja. Zipferhops, Cola, Zitron, gekühlt.
Ja. Wo immer. Hermann, wir sitzen jetzt da in einem tollen, im ganz neuen Gebäude sozusagen, auch von der Hermann Fleischlos Produktion. Wie hat denn das Ganze ausgeschaut, wie du das übernommen hast? Vor 30 Jahren, mittlerweile über 30
ja.
Jahren.
Ja. Wie
hat damals der Betrieb ausgeschaut? Da hat es ja diese ganzen Gebäude noch gar nicht gegeben. Ne?
Na klar, wir waren ja gar nicht da an dem Standort, sondern nur ursprünglichen Firmensitz in Ulrichsberg drinnen im Zentrum, in meinem Elternhaus, da haben wir, hat mein Vater Fleischerei betrieben, die habe ich dann immer übernommen und habe dann die Idee gehabt, dass wir vielleicht, wenn der Markt nicht zu uns kommt, zum Markt gängen und aus unseren damals schon beliebtesten Produkten Neuburger eine österreichweite Marke zu machen. Das habe ich dann gestartet und hat eigentlich auch immer guten Widerhall gefunden und so ist uns irgendwann im elterlichen Betrieb zu eng geworden und wir haben im vor Ulrichsberg ein paar Wiesen gekauft und haben da neu gebaut.
Also da sitzen wir jetzt auch. Wie kann man sich das vorstellen, dass du damals die Entscheidung getroffen hast, ja, euch gibt es seit 1919, also wirklich eine lange Familientradition, ein Fleischereibetrieb, der in der Region bekannt war. Wie hast du da die Entscheidung getroffen, wir machen jetzt nur noch das eine Produkt, nur noch diesen Neuburger?
Ja, wie du sagst, wir sind eine alte Fleischer-Dynastie, kann man fast sagen, also seit 1919 und ist immer von einer Generation in die andere weitergegangen und irgendwann war halt ich an der Reihe, als ältester Sohn bin ich bestimmt worden, du bist der Fleischhacker. Hat mich auch nicht besonders gewehrt, das war halt damals so, ich habe ja Fleischhauer gelernt, aber ich war mir dann eigentlich nicht so sicher, ob das mein Lebensjob sein kann und habe mir da ein paar Sachen überlegt und eine des Überlegen war eben mit dem Produkt, das mein Vater schon nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden hat, mit dem Neuburger zum Markt zu gehen und eine Marke daraus zu machen.
Und war der Papa da nicht auch ein bisschen irritiert, weil der hat ja viele andere gute Produkte auch gemacht, viel Wurst und Co. War der nicht ein wenig irritiert, dass du das jetzt alles wegschmeißt und nur noch den Neuburger machst?
Nein, der Vater war sehr liberal, was diese Dinge anbelangt hat. Ist auch vielleicht daher gekommen, dass er selber ein bisschen eingestöpert ist in den Beruf, weil eigentlich war es so, dass in der Generation vorher sein Bruder vorgesehen gewesen war als Fleischhauer, der aber sehr jung mit 10 Jahren schon an Blutkrebs gestorben ist. Und so ist mein Vater, der damals schon in einer Lehrerausbildung war, eigentlich abkommandiert worden nach Hause und mehr oder weniger freiwillig dann im Fleischerberuf ergreifen hat müssen. War vielleicht deswegen, dass er nicht so stark verhaftet war, aber er war sehr offen und hat eigentlich das immer schon mit Wohlwollen gesehen, dass ich also zum Markt gehe, dass ich das Produkt überregional jetzt bekannt machen will und er hat auch gesehen, dass es erfolgreich ist und so war er eigentlich gut dabei. Ja.
Hast du da dann 1980, hast du da Thomas schon gehabt? Bist du Thomas kurz darauf?
Ja, 88,
ja. 88, okay. 88, ja. Das heißt, du hast da Familie dann trotzdem schon mit dem Betrieb alles gemeinsam geschmissen? Auch.
Ja, klar, das war die Aufbauarbeit. Ich habe auch 4 Kinder wie meine Eltern. Es war halt in den ersten Jahren war es insofern gut, weil wir auch im elterlichen Betrieb, wo wir gewohnt haben, gearbeitet haben. Und so sind die Kinder, weil sie klein waren, zu mir halt auch ins Büro gekommen, haben halt am Sofa Taufgut gemacht oder sind einmal geschlafen worden. Da war das nicht so getrennt, das war ein großer Vorteil in der Zeit.
Was ist denn jetzt das Besondere an eurem Neuburger Leberkäse, darf man ja nicht sagen, das ist ja also der bekannte Werbeslogan, aber damals war es ja nur der Neuburger Leberkäse. Und was hat den ausgemacht, warum war der damals schon euer Topseller?
Ja, du sagst es eh richtig, Leberkäse darf man nicht sagen, besonders da an deinem Standort, das ist ganz gefährlich. Ja, ich werde das natürlich oft gefragt und es gibt viele kleine Unterschiede, aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Da muss ich kurz erklären, wie man normalerweise Leberkäse macht.
Ich habe das einmal live gesehen, also ich war einmal in einer Schlachterei und da haben sie quasi alles Gute vom Fleisch runtergeschnitten und alles, was überblieben ist, ist dann reingehauen worden, gewurscht worden und da ist Leberkäse ausgemacht worden. Also mir ist damals der Appetit, ich habe das Gott sei Dank irgendwann wieder verdrängt und habe wieder ein Essen können, aber mir ist das einmal lange Zeit nicht aus dem Kopf gegangen, wie Leberkäse eigentlich gemacht wird.
Jetzt weißt du, warum die Extrawurst zur Bühne ist.
Ja, genau.
Ja, es muss nicht so sein, ich will es gar nicht so stark abwerten. Es ist so, wenn man Schwindel zlegt, dann gibt es halt Schnitzel und Karree und die Edelteile, die man als Fleisch verkauft. Und dann das, was überbleibt, wird halt dann fein gekuttert.
Ist ja auch gut, wenn man dann alles verwendet
ist
vom Tier.
Ist ja okay, nicht? Das ist ja auch wichtig, dass man nichts wegschmeißt. Aber mein Vater hat ihm damals in seiner Ausbildung noch 1948 in der Fleischerschule in Augsburg schon gelernt, dass man Edelteile für sowas verwenden kann, sprich Schnitzel. Und das hat er auch gemacht und es war eigentlich damals eher Sakrileg und seine Kollegen haben gesagt, was, du nimmst ein Schnitzelfleisch, kann man Schnitzelfleisch verwurschen, das ist ja fast eine Sünde. Ja. Aber er ist trotzdem gemacht und das ist eigentlich der Hauptunterschied zum Leberkäse.
In jeder Generation sind die Innovationen irgendwie dabei. Also du hast das eben dann nur mal vermarktet und für den ganzen großen österreichischen Markt bekannt gemacht. Wie macht man denn sowas? Wie macht man denn ein regionales Produkt, wo man weiß, das ist gut, österreichweit bekannt?
Ja, von denen habe ich auch überhaupt keine Ahnung gehabt. Also die Frage habe ich mir damals auch gestellt. Aber ich war so überzeugt, dass das funktionieren muss. Ich bin halt einfach im Nachbarort zum Kaufen gegangen und angeklopft, habe ihm vorgeschlagen, was ich vorhabe und was ich vorstellen kann, dass er das Produkt verkauft in sein Geschäft. Und ich habe das Glück gehabt, der war sehr wohlwollend meine Idee gegenüber und hat mir auch sogar väterlich ein bisschen unter die Fittiche genommen. Er hat auch gleich gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, wie man jetzt ein Produkt vermarktet oder wie man mit einem Kaufmann umgeht. Da habe ich sehr viel gelernt, aber ich habe auch gesehen, das Produkt in die Vitrine legen, das ist Zwang, das tut gar nichts. Ich muss es selber einstellen, ich muss das vermarkten. Das war der Beginn der Werbung, der Verkostung. Ich bin selber in die Geschäfte gestanden, bin von einem Ort zum anderen tingelt, habe die Leute das erklärt, habe ihn erkosten lassen und hat eigentlich immer gut funktioniert.
Also dieses klassische Türklinken putzen und sein Produkt wirklich selber vorstellen, kann man sagen.
War alles dabei, vor allem später, wenn ich mit Supermärkten in Kontakt gekommen bin. Ich war so naiv, ich habe nicht einmal gewusst, dass es einen Einkäufer gibt. Ja, ich habe sehr schnell gelernt natürlich, ich habe schon nicht einmal gewusst, bei welcher Tier das einige ist. Aber ja, wenn man überzeugt ist und einen Eifer hat, dann überwindet man die Hürde.
Du hast zuerst gesagt, Koch und Fleisch auch gelernt. Du hast also eigentlich auch wenig wirtschaftliches Know-how gehabt, wie von Marketing, von Verkauf, von Vertrieb, das hast du eigentlich alles selber gelernt, oder?
Vorher habe ich die Handelsschule gemacht, vor der Fleischlehre, gewisse kaufmännische Basis habe ich gehabt, aber Marketing, Werbung hat es zu der Zeit in dem Sinn gar nicht gegeben.
Wie war das, in die Supermärkte reinzukommen? Hast du da recht diesen Preisdruck, der oft diskutiert wird, gespürt? War das schwierig?
Das war damals schon sehr schwierig. Wir haben damals im Verkauf ungefähr das Doppelte von dem verlangt, was der normale Leberkäse kostet. Also ich habe auch ein ganz starkes Erlebnis gehabt bei einer großen Supermarktkette, ich will es jetzt nicht nennen, wo ich dem Einkäufer das vorgestellt habe. Ja. Und der war selber Fleischhauer, es war ein bisschen ein zynischer Typ und ich habe ihm dann das Produkt vorgestellt und habe ihm es zum Kosten gegeben und er hat gekostet und gesagt, ja, nicht schlecht, das Gewürz hast du halt vergessen. Und dann sind wir weitergekommen. Er war dann nicht so abgeneigt, aber dann hat er gesagt, na, was verlangst du denn? Nicht? Und habe ihm einen Preis genannt. Dann hat er mir kurz angeschaut und dann hat er mit dem Zeigefinger auf die Tür gezeigt. Ja, hat mich rausgeschmissen.
War das Gespräch beendet.
Ich bin aber natürlich wieder angeklopft zu lang und habe dann so lang sozusagen gedrängt, bis er mir zugestanden hat, dass ich eine Woche mit einem Standl in sein Geschäft drin stehe und nur verkosten tue. Es kostet ihm nichts, ich mache das gratis. Und das hat eingeschlagen, wirklich wie eine Bombe.
Also du warst so beharrlich, du bist zu dem Typen drauf, wieder hingegangen und hast gesagt, ich möchte da unbedingt eine.
Und das Lustige war, der Einkäufer ist dann die ganze Zeit neben mir gestanden, hat denen erzählt, was er jetzt wieder entdeckt hat.
Wahnsinn. Cool. Wir haben ja viele Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten und diese Beharrlichkeit, die ist eigentlich immer wieder Thema. Also, dass man einfach diese extra Mile geht und auch wieder anklopft, obwohl ihn der eigentlich zynischerweise auf die Tür zeigt und dann raushaut. Also da wieder hingehen
bis
muss ja...
Aufgeben.
Aufgeben wird der Prüf,
ja. Aber es muss ja schon persönliche Überwindung kosten und man muss ja seinen eigenen Stolz auch zurückstecken, da, wenn ich weiß, der schmeißt mir aus und ich klopfe dann vielleicht einen Monat später wieder an und ich bleibe aber trotzdem auf meinem Standpunkt als junger, unerfahrener Produzent und sage, nein, der ist einfach das doppelte Wert, weil es ist ja Schnitzelfleisch und kein Billigfleisch.
Von dem war ich überzeugt und ich war überzeugt, dass die Kunden das reflektieren und das habe ich auch schon gewusst damals, dass das... die Leute, viele Leute auch wert ist, ja, dass man halt für was kurz ein bisschen mehr zahlt.
Wie bist du damals auf den Slogan gekommen, auf diesen sensationellen, sagen Sie niemals Leberkäse zu ihm?
Das ist eigentlich erst viel später gekommen, ja. Vorher haben wir andere Slogans gehabt. Der erste Slogan war Neuburger, besser als Leberkäse. Sehr lang. Dann ist einmal eine Agentur gekommen und hat gesagt, das ist viel zu gewöhnlich. Das kann man so nicht sagen. Dann haben wir ein paar Blindgänger gehabt, die nicht so spannend waren und ich glaube, es waren
was war da zum Beispiel Jahre. Dabei?
Neuburger, fein, fein, fein.
Das hätte man auch sagen können.
Haben wir auch gar nicht probiert.
Aber dieses Konstrukt, dieses Marketing um den Neuburger herum, hast du das immer schon auch selber viel in der Hand gehabt oder auch dann mit Agenturen zusammengearbeitet oder wo ist da auch das Wissen hergekommen?
Ja, das hat mich sehr stark interessiert. Ich war sehr schnell gesehen, dass das wichtig ist. Ich habe dann damals bei der Linzer Universität, ich war ganz jung, das Thema Marketing war ganz jung als Lehrfach. Da hat es einen jungen Professor gegeben, der hat eine kleine Broschüre.
War das der Carsten Kullavi?
Der Herr Leudl.
Leudl, okay.
Leudl. Und der Carsten Werbung wirkt. Die ist mir irgendwie in die Hände gefallen, diese Broschüre, und da habe ich schon einmal ein gewisses Basiswissen mir erarbeitet. Und so bin ich von einem zum anderen gegangen, habe aber damals natürlich kein Geld gehabt für Werbung. Und so habe ich, kann ich mich noch gut erinnern, da in einer örtlichen Zeitung, da so diese Werbezeitung in die Bezirke gegeben, immer schon Anzeigen geschaltet und mit einem bekannten Fürster in der Nähe, der halt ein bisschen grafisch der Lenk hat, da sind wir oben gesessen und haben die Werbeanzeigen uns bastelt. Ja, also so war der Anfang.
Wahnsinn.
Also der Förster war der erste Designer.
Der Förster war der erste Designer, ja, kann man so sagen. Ja.
Sehr spannend. So, und jetzt hat sich ein Fleischereibetrieb komplett neu erfunden und macht auf einmal was Vegetarisches. Das ist ja, da muss sich alle mal gerade ausgeschüttet haben, wie es auf die Idee kommen
soll. Absoluter Stilbruch eigentlich,
also,
oder?
Nicht nur quasi eure Kunden, sondern natürlich auch die Mitarbeiter, die sich gedacht haben, was ist denn da jetzt los? Oder wie war denn der Prozess? Oder was war da?
Ja, es war so, dass wir schon gewusst haben, dass da eine gewisse Gefahr drinnen ist, wenn man sowas macht. Einerseits bei den Mitarbeitern, andererseits bei den Konsumenten. Bei den Mitarbeitern haben wir sehr bald angefangen zu informieren. Also schon bevor wir das Projekt begonnen haben, haben wir informiert, warum wir das machen. Und dass halt Fleisch ein schwieriges Thema ist, aus vielen Facetten heraus. Und das Fleisch natürlich auf der anderen Seite auch wahrscheinlich unter Druck kommen wird. Und dass auch fürs Unternehmen gut ist, wenn man visionäre Ideen da sich überlegt.
War das damals auch immer ein Thema, dass ihr eigentlich nur ein Produkt gehabt habt, dass ihr nur den Neuburger gehabt habt und sonst nichts? Den hat es ja auch nicht einmal in verschiedene Geschmacksrichtungen gegeben. Nur das eine. War das auch irgendwie gefährlich, dass man sagt, man braucht auch irgendwie ein zweites Standbein, immer mehr Mitarbeiter, wir werden größer, wir wachsen. Muss man also sich da auch unter
absichern? Gefährlich haben wir es nicht eingeschätzt, weil wir gewusst haben, wir haben eine sehr starke Basis bei den Kunden. Wir haben auch zwei Länder, wo wir überall gut vertreten sind. Also die Angst war das nicht, sondern es war eher so, dass ich sage, ich als Unternehmer bin eigentlich der Chauffeur, der im Auto sitzt und ausschaut, was kommt. Wo kommt der Kurven, kommt der Gefahr und ich muss auf das reagieren. Und wichtig ist natürlich, schauen wir, ich sehe, der Rohstoff kommt immer mehr unter Druck. Ja. Also ich mir überlege, Alternativen, zumindest einmal überlege.
Aber es war ja vor allem irgendwie ein moralischer Gedanke dabei bei dir, oder? Also du hast ja wirklich aus eigener Überzeugung gesagt, hey, das ist nicht okay, wie sich das entwickelt hat, weil früher hast du ja noch gewusst, wo das Fleisch herkommt und heutzutage ist es halt schwieriger, oder?
Genau, wie ich begonnen habe mit meiner Lehre, es war 1970, da haben wir noch selber geschlacht, die Tiere von der Umgebung geholt, maximal 3 Kilometer. Wir haben gewusst, wo sie hergekommen sind, die Tiere, was gefressen haben. Also das war noch ganz andere Zeit. Und das hat sich aber sehr stark verändert. Durch den hohen Fleischkonsum, der sich extrem entwickelt hat, haben sich die Begleiterscheinungen auch verändert. Und ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, das ist vielleicht nicht in Ordnung, wenn ich nur diesen Prozess sogar beschleunige, und habe eigentlich immer mehr Sorge über das gehabt und war schon lange der Entschluss da, für unser Unternehmen, für unsere Familie da auch eine Lösung zu finden.
Mhm. Und du hast dann den Thomas, Thomas, korrigiere mich, bist du der älteste Sohn?
Nein, ich bin der dritte von vier. Ja.
Der dritte von vier. Und du hast dich dann da mit eingebaut in die ganze Idee, oder warst du da schon von Anfang an mit dabei, dann auch, wie es zur Alternative zum Fleisch gekommen ist?
Also ich habe andere Ausbildung, ich habe quasi eine juristische Ausbildung gemacht, bin dann nach Wien auf die Uni und so weiter. Ich bin aber quasi im elterlichen Betrieb aufgewachsen, einfach aufgrund der räumlichen Nähe. Und das hat mich immer schon interessiert und fasziniert. Und ich habe dann nie wirklich ganz loslassen können, sozusagen. Ich war da, habe zwar woanders gearbeitet, aber und dann schon langsam ist in die Richtung gegangen, eben 2010, 11, wo es dann losgegangen ist mit dem Projekt. Mit dem Projekt, was natürlich sehr interessant war für mich auch, weil das war ganz was Neues. Ich habe es damals nicht so einschätzen können. Also bei uns hat der Vater den Sohn sozusagen überzeugt. Ja, da ist anders immer gelaufen. Ich habe dann auch noch ein paar Wanderjahre, bin ich dann sozusagen zurückgekehrt ins Unternehmen und bin seit 2015 dann gemeinsam mit Vater in Unternehmen, weil da ist dann der Zeitpunkt gewesen, wie das Ganze dann richtig konkret geworden ist. Wenn man 2015 gesagt hat, okay, jetzt nach die vielen Reisen, die was du gemacht hast und sehr viel Wissen, Inputs reingeholt, haben wir gesagt, okay, jetzt bringen wir das Ganze auf Schiene. Dann haben wir gesagt, jetzt ist ja quasi der richtige Zeitpunkt, wenn du einsteigen willst fürs neue Projekt, dann musst du jetzt einsteigen. Und so bin ich seit 2015 dann herinnen.
Das war ja gar nicht so einfach, auf das Produkt der Kräuterseitlinge zu kommen, oder? Wie war denn da der Prozess?
Also wir haben sehr viele Suchrichtungen sozusagen verfolgt. Das heißt, vor allem aus Asien haben wir viel Input bekommen, weil da hat einfach aufgrund der buddhistischen Religion der Vegetarismus einen ganz anderen Stellenwert. Aber dort meist in Form von Seitan oder Soja oder solche Ansätze. Aber
Seitan ist was für alle, die das nicht kennen? Erklär es mal.
Seitan ist der Weizengluten. Kann man sich vorstellen, wie ein Brot quasi in die Richtung geht es. Das heißt, wenn man Weizenmehl auswascht, die Stärke wegwascht, dann bleibt der Weizenkleber, der Weizengluten über, und das wird dann eine sehr gummig, zähige Masse, die was aber sehr gut bindet. Und auf derer Basis kannst du dann Produkte herstellen. In Asien machen sie zum Beispiel da vegetarische Duck Chicken und sowas draus. Und wir haben in Ulrichsberg auch drauf geforscht. Das war eine große Richtung. Nur der Weizen hat halt immer einen gewissen Eigengeschmack. So eine grüne, grasige Note, die hat uns einfach halb nicht so gut gefallen. Und der Weizen hat jetzt ein Für und Wider. Zöliakie, Unverträglichkeiten, und da,
ich bin da ein Spezialist, ja.
Ein Vertreter, ja. Und da haben wir auch erkannt, wie wichtig das Thema weizenfrei und glutenfrei ist bei unseren Produkten. Und dann haben wir natürlich am Weizen unsere Zukunft nicht gesehen und haben das ganze Thema Weizen 2015 entwicklungsmäßig in die Schublade gelegt.
Aber hätte man da nicht schon, wir haben das vorher, ihr habt uns ein bisschen eine Präsentation über das Unternehmen gegeben, ihr Soja, Pilze und so weiter, hätte man nicht alle drei verwirklichen können? Hätte man nicht das Unternehmen sagen können, ich versuche alle drei Wege zu bestreiten?
Ja, theoretisch schon, nur Schuster bleibt bei deinen Leisten. Unser Zugang ist, wir machen eins und das machen wir gescheit. Ich kann nicht drei Sachen gescheit machen. Und wir haben mit dem einen, mit dem und mit der Pilzsucht, sind eigentlich eh schon zwei Sachen, die was wir machen, sind wir mehr wie ausgelastet, und darum ist Fokussierung ist wirklich unser Zugang.
Aber ihr habt ja da wirklich 5 Jahre lang geforscht, also ihr habt es probiert, funktioniert es mit Weizen, funktioniert es mit dem Soja. Das Soja wäre gut gewesen, aber war dann zu teuer, glaube ich, in der Produktion, oder?
Also Soja muss man auch differenzieren, nicht wie man es jetzt kennt, als das klassische Soja-Granulat, das was quasi aus einem Eiweißpulver mit Wasser hergestellt wird, in einen Extruder. Das ist ein hochtechnologischer Prozess, wo ich massiv nachhelfen muss und mit sehr hohen künstlichen Eiweißgehalten arbeite. Wir haben Soja gewonnen, das kann man sich vorstellen. Wenn man Sojamilch macht und die dann in der Warmhaltebecken gibt, dann entsteht dort der Haut. Ähnlich wie die Haut bei der Kuhmilch. Mhm. Und der Unterschied beim Soja ist, dass das Protein wasserlöslich ist, aufschwimmt und ich diese Haut abschöpfen kann und trocknen kann. Das wird so fest wie ein Blatt Papier und das kann ich dann super weiterverarbeiten. Zum Beispiel Chicken Nuggets haben wir draus gemacht. Hat eben super, wie es angesprochen angesprochen, eigentlich super funktioniert. Wir sind ja der Betriebswirt in Unternehmen und wenn der Mitarbeiter den ganzen Tag rumgeht und da kommen nur 20 Kilo Rohstoff raus, dann waren wir einfach da irgendwo bei einem Herstellungspreis, das kriegst du am Markt nicht mehr. Das ist nicht mehr realisierbar und so haben wir es aus betriebswirtschaftlichen Gründen so in die Schublade.
Ich glaube, der Hermann hat gesagt, irgendwie 22 Euro oder so.
Ja, und dann schlägt der Handelsschlag nur mehr das drauf, dann irgendwo 40, 50 Euro für ein Kilo Nuggets, da hast du keine Chance.
Das geht nicht ganz aus.
Und dann sind es die Kräuterseitlinge geworden.
Also Pilze waren immer in der Entwicklung da, weil Pilze einfach ein sehr umami-reicher Grundstoff sind. Das heißt, einen sehr guten Geschmack haben und einen sehr guten Biss. Und einer eignet sich sehr gut, eben der Kräuterseitling, weil der ein festfaseriges Fleisch hat und ein sehr volles Aroma und eben nicht typisch nach Pilz schmeckt. Mhm. Weil das ist ein Geschmack, der was ein bisschen differenziert. Manche mögen sehr gern, aber der Kräuterseitling hat eher so eine nussig-zitronige Note. Das ist dadurch der ideale Grundstoff für unsere Produkte.
Und ich denke, so der Biss ist ja ganz wichtig. Also ich bin jetzt da seit 2 Jahren so ein bisschen auf die vegane Ernährung aufmerksam geworden und mir ist eigentlich das, was man, einzige, was mir abgeht, ist eigentlich die, das Knackige, der Biss, genau.
Ja, das kriegst du halt mit dem Schnitzel, ja. Mhm. Das hast du halt wieder.
Ja, muss man deswegen auch die Produkte, die ihr macht, irgendwie in Verbindung bringen mit Fleischprodukten? Also ihr habt da Schnitzel, Wurst etc. Muss man das, hätte man nicht einfach quasi ein komplett eigenes Produkt machen können, was überhaupt nichts mit diesen verwurzelten Fleischprodukten zu tun hat?
Ja, das wird mir oft gefragt. Ich stelle mir dann die Gegenfrage, wie soll es denn ausschauen?
Ja.
Also es macht schon einen Sinn, wie es ausschaut.
Es macht einen Sinn. Es ist, man muss sich nur vorstellen, man geht in den Supermarkt rein, es sieht eine Packung mit einem Lebensmittel, das ist ein Würfel. Wie geht's dir da? Ja. Schwierig, ja. Das heißt also de facto, wir dann eine Hürde, dieser vielen Hürden, dass man einmal was anderes probiert und einmal ein Produkt ohne Fleisch probiert, dann haben wir eine Hürde weg. Das ist das gewohnte Formbehalten. Das heißt, ich weiß ungefähr, wie das schmecken kann, ich weiß, wie man es zubereitet.
Ich suggeriere ja auch irgendwie was.
Damit. Ja. Also das ist schon eine wichtige Sache und war aber eine lange Diskussion, aber ich glaube, das war trotzdem die richtige Entscheidung.
Jetzt darf man nur, unser Zugang ist ja, wir wollen ja Fleisch ist ja dazu bewegen, dass man mal zu einer Alternative greift und dadurch sollen die Hürden so klein wie möglich sein. Eben wie gesagt, dass wenn dann da ein Würfel im Regal liegt, da wird's einfach dann ganz schwierig. Aber wie bei einer Käsebratwurst oder bei einem Rostbratwürstel ist ganz klar, was ich mache damit. Mhm. Ob ich das drauflege oder das drauflege am Griller, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Mhm. Hermann, ich möchte nochmal ganz kurz den Prozessen ein bisschen vorgreifen, dem ganzen Prozess vorgelagert waren ja deine Reisen. Du bist da nach Asien gefahren und geflogen und hast dort auf die Suche gemacht nach dem ganzen. Wie bist du überhaupt auf das gekommen, dass ich nach Asien gehe und dort noch so Alternativprodukte suche? Wie war denn der Prozess?
Ja, wie ich mich damals vor ungefähr 10 Jahren entschieden habe, im vegetarischen Nahrungsmittel zu erzeugen, bin ich halt einmal ins Internet gegangen. Habe geschaut, was finde ich da noch und ein bisschen rundum versucht, Wissen zu bekommen. Ich habe sehr schnell gesehen, in Europa gibt es einfach kein Wissen. Oder damals hat es kein Wissen gegeben, das war so um 2010, 2011. Ich bin aber bei den Recherchen immer wieder auf Asien gestoßen. Asien hat ja jahrtausendalte Kultur des Vegetarismus. Da gibt es schon seit 1000 Jahren Tempelküchen. Die buddhistischen Tempelküchen haben vor 1000 Jahren schon Fleischersatzprodukte gemacht, haben zum Beispiel aus Seitan halbe Händel geformt und so weiter. Also habe ich im Kopf, dass ich dort was finde. Ne? Da habe ich gedacht, machst du dich auf die Socken und fährst hin. Vielleicht kannst du es entdecken und habe viele Reisen gemacht. Ich war in Taiwan, in China, in Japan, viele Wochen unterwegs und habe halt sozusagen das Stecknadel im Heuhaufen gesucht. Wir waren dort x vegetarische Restaurants essen auf Märkten bei Erzeugern und haben halt die ganzen Inputs uns mitgenommen, dass wir auf die Reihe Rohstoffgruppen dann bei uns ein Forschungsprojekt begonnen haben, 2012. Auf die Rohstoffgruppen Seitan, Pilze und Tofuhaut.
Aber dass du da das Wissen auch kriegst, das ist ja gar nicht so einfach, also da gibt es ja die Meister dort.
Die Asiaten sind ja bekannt, dass sie von uns sehr viel kopieren, aber lassen sie die Asiaten da in die Karten schauen, kann man da einfach umfahren und sagen, gib mir bitte dein Wissen.
Das Wichtigste ist, dass man geduldig ist. Dass man natürlich die Kultur lernt, dass man die Umgangsformen lernt, die dort notwendig sind, dass man sich sehr geduldig viel Zeit investiert. Ja. Und dann hat man hin und wieder das Glück, dass sie wer so weit öffnet, dass man Wissen mitnehmen kann. Aber es ist sehr mühsam und langwierig.
Und du hast ja parallel in Österreich auch einen riesen Betrieb gehabt mit damals schon vielen Mitarbeitern, der ist weitergelaufen. Wer hat das da geschupft dann in Österreich, während du unterwegs warst da?
Ich habe schon einige Jahre zuvor, wie ich mich zu dem entschlossen habe, in die Richtung zu gehen, an unseren Prokurist Franz Röhringer gefragt, ob er vorstellen kann, dass er die Geschäfte von Neuburger führt. Habe ihm damals das erste Mal eingeweiht in das, was ich vorhabe. Und er hat gesagt, ja, kann er sich vorstellen. Und dann haben wir ihm auf der Basis nur 2-3 Jahre gemeinsam gearbeitet und seit ungefähr 2005 führt unser Prokurist eigentlich Neuburger. Mhm. Ich bin zwar nicht weg, aber wir haben ja unsere Gespräche und Themen, die wir gemeinsam erörtern, aber im Prinzip führt ein guter Mitarbeiter führt jetzt den Betrieb seit 15 Jahren. Ja.
Und jetzt hast du uns vorhin in der Präsentation gezeigt, dass euer Verfahren wirklich total, also nur die besten Produkte, also die besten Rohstoffe, alles Bio, was da reinkommt. Und es gibt ja auch andere Verfahren, die das abkürzen und billiger machen, aber ihr habt sich trotzdem für das Teure entschieden. Ne? Das war.
Also es gibt einige Verfahren. Das ist ein Input, was du sozusagen aus Asien mitgenommen hast. Aus der ersten Reise nach Taiwan haben wir gesehen, wie man auf moderne Art und Weise quasi Lebensmittel hochindustriell herstellt. Zum Beispiel aus der Soja oder aus Erbsen oder aus irgendeinem anderen Pflanzenprotein, was man durch einen sogenannten Extruder, durch einen großen, wie soll man das sagen?
Fleischwolf-Mischmaschine,
so eine Mischung ein wenig, da durchlässt. Und da ist ganz wichtig, dass ihr reines Eiweißpulver habt. Das heißt, und das ist, glaube ich, jedem klar, das hat nicht mehr recht viel mit den Erbsen oder mit der Soja zu tun. Das ist ein weißes, neutrales Pulver, das schmeiße ich rein, wird unter knapp bis zu 180 Grad, 2 bar Druck.
Kann man sich vorstellen, da ist eigentlich alles tot, was irgendwie drin war.
Ja. Und dann kommt da hinten sozusagen auch so eine Platte raus, so eine Masse raus. Diese Maschine, die kommt eigentlich aus der Kunststoffindustrie, machst normalerweise eigentlich ein Fensterprofil daraus. Und das hat uns aber dazu animiert, dass wir bewusst in eine ganz andere Richtung gehen, dass wir sagen, okay, wir entwickeln ein Produkt, das was so quasi einfach hergestellt ist, dass theoretisch jeder in seiner Küche nachkochen kann. Und so sage ich, im Wesentlichen tun wir mit unseren Produkten quasi Kuchen backen. Das heißt, wir nehmen unsere Rohstoffe, zerkleinern es, machen daraus einen Teig, das ist der saure Teig, aus dem Kräuterseiting, aus Hühnerei, aus Reis, Pflanzenöl, Salz und Gewürze. Den Teig füllen wir in der Form. Der Teig wird gedämpft in der Form. That's it. Dann kommt er raus, wird geschnitten, vielleicht veredelt, mariniert oder paniert, verpackt und das war's. Mhm. Und das ist, glaube ich, für den heutigen mündigen Konsumenten ein wichtiger Punkt, wie wird das hergestellt.
Aber das heißt, dass der Großteil der veganen Produkte, die du jetzt sonst so im Supermarkt findest, eigentlich
aus dem Extruder kommen.
Und da ist eigentlich nicht mehr recht viel Vitamin oder was auch immer drinnen. Das ist eigentlich ein Schatz.
Also es hat, Schatz hast du jetzt zugesagt, ja. Aber es hat nicht mehr recht viel mit einer Erbse oder mit einer Sojabohne gemein, außer dass das Protein dort herkommt. Und ich glaube, jeder kann sich selber da ein Bild der Sache machen. Ich brauche eine Packung umdrehen und lese einmal nach, was da drinnen ist. Und dann weiß ich sofort, was da los ist.
Hast du übrigens auf unserem Zipfer-Hops-Cola-Zitron zuerst auch gemacht? Ich habe dazu geschaut, während der Papa geredet hat, hast du die Flaschen Nummer und das Erste, was du gemacht hast, du hast das umgedreht und hast hinten gelesen, was oben ist. Ist das dann irgendwie schon Berufskrankheit, dass ich sowas mache?
Es ist Berufskrankheit, wirklich.
Aber hast du, Thomas, damals auch als junger Bursch, ich kann mich da irgendwie einversetzen, wir sind gleich alt, hast du da gedacht, ja, der Papa, der Verrückte, reist jetzt da nach Asien, macht irgendwas, nimmt da ein neues Produkt mit um, macht da Versuche. Ich studiere eigentlich, bin in Wien, bin eigentlich schon irgendwie weit weg von dem Ganzen. Hast du da eine versetzen können, hast du gedacht, ja, da will ich jetzt mitmachen, da will ich dabei sein. Hast du da auch irgendwie schon ausmalen können, was da mal rauskommt aus dem Ganzen? Wie war da dein Prozedere quasi da mit ins Unternehmen einzusteigen? Auch?
Also die Dimension, die Ausmaße soll ich natürlich überhaupt nicht greifen können. Man muss ja sagen, wenn du natürlich im Studieren bist, hast du einen ganz anderen Gedankenhorizont. Weiß nicht, was draus los ist in der Welt, muss man sagen.
Kannst du mal Party machen?
Naja, du kommst, sagen wir ehrlich, du glaubst, Matura ist eine große Sache, dann kommst du auf die Uni, du glaubst, das ist eine große Sache, dann kommst du in die freie Wirtschaft. Also das ist schon andere Dimensionen. Von dem her, der Vater ist immer, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und der Vater ist immer für mich eine Respektsperson gewesen. Und ich habe dann über dem vertraut, dass ich gesagt habe, okay, der weiß schon, was er tut. von dem her. Und es gibt halt, ich habe auch eingesehen, dass in einem jungen Alter kann man gewisse Dimensionen nur nicht greifen. Das kriegst du einfach erst, wenn du Erfahrung hast, wenn du aber irgendwas gesehen hast von der Welt. Und so ist es quasi Hand in Hand das Ganze gegangen. Da habe ich einfach vertraut, dass das der richtige Weg ist.
Hermann, hast du gewusst, was für Dimensionen das annimmt? Hast du irgendwann diese Halle da gesehen, die neue Produktionsstätte, hast du gewusst, das wird genauso groß oder noch größer wie der Neuburger?
Ich habe mir bei allen meinen Projekten nicht ganz bewusst keine so genauen Vorstellungen gemacht. Ich wollte nur einfach die Idee umsetzen, ja. Und natürlich wollte ich, dass es groß wird und dass es eine Bedeutung hat. Aber wir haben uns nie hingesetzt und haben lang geplant und gesagt, wie machen wir es denn genau und genau budgetiert und so weiter. Es ist lustig, dass große Unternehmen immer weniger budgetieren, weil man meistens draufkommt, dass das nichts diese bringt. Voraussage nicht eintrifft, weil es ist halt schwer in die Zukunft zu schauen und wie mir einer gesagt hat, es ist schwer Prognosen zu erstellen, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, dann ist das natürlich da auch so. Also wir haben einfach gesagt, wir wollen das machen, weil wir glauben, dass es sinnvoll ist. Das war am Anfang so mit Neuburg, aber es war vor allem ein wirtschaftliches Thema und nachher haben wir gesagt, wir wollen jetzt unser Unternehmen in eine gute Richtung führen und wir geben da mit Vollgas drauf und haben natürlich eine gewisse Planung gemacht. Das muss man, wenn man neu baut, sagen, was wollen wir denn erzeugen? Aber es war nie so, dass wir uns das ganz konkret uns das vorgestellt haben.
Aber es ist ja vor allem ein emotionales Thema. Du machst dir das auch, weil du wirklich was verändern willst da in der Welt. In was für Richtung geht denn das? Warum schaffen wir denn eigentlich nicht schon längst diese ewig langen Lebendtiertransporte ab? Was sollten eigentlich Gesellschaft, Politik und vielleicht auch die Supermärkte jetzt einmal dringend ändern eigentlich an der Situation?
Ja, ich glaube, das Haupthemmnis ist einfach die Gewohnheit, die wir alle haben. Und das liegt da ganz natürlich im Menschen drinnen, dass er halt die Veränderungen nicht unbedingt liebt. Weil Veränderung ist immer Risiko, das klingt jetzt unsinnig, aber es ist im Prinzip. Also ich mache das, was ich immer mache, das hat sich bewährt, das ist eine Erfahrung, das mache ich, ja. Und so ist auch bei der Ernährung, ja. Und man weiß ja auch, wenn man die Ernährung umstellt und das längere Zeit macht, dass man einen Geschmack umstellt, dass sich auch die Bedürfnisse verändern. Aber momentan nicht. Momentan ist es anders. Es ist neu, es ist ungewiss, es ist unbequem. Und deswegen ist es so schwer, was zu verändern. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch viele wirtschaftliche Faktoren, die hemmend wirken. Mhm. Es will natürlich auch zum Beispiel natürlich die Landwirtschaft nicht, dass sie sehr viel, sehr schnell verändert, weil die haben auch Produktionsmethoden und Erfahrungen mit, die sehr erfolgreich sind. Also Veränderung ist das Hauptproblem.
Da darf ich anmerken, man darf auch bestehende Strukturen hinterfragen, ob das zeitgemäß ist und nicht auf dem beharren, dass ich eine Landwirtschaft oder eine Fleischwirtschaft mit Förderungen künstlich zu einem Preisniveau am Leben erhalte, ist was für alle nicht gesund ist. Ist auch für die Gesundheit der Menschen nichts. Und für die Tiere und für den Rimmer brauchen wir gar nicht reden, dass die Industrialisierung mit damit verbundenen Billigfleisch, das macht krank. Und das ist ein Thema, wo wir einfach sagen, da wollen wir einen anderen Weg dafür aufzeigen. Und man darf diesen Weg, den bestehenden, einmal hinterfragen. Vor allem in Österreich, glaube ich, haben wir in der Biolandwirtschaft, haben wir eine Vorreiterrolle und das sollen wir auch wahrnehmen.
Aber es ist ja eigentlich pervers, oder, dass ein veganes Produkt mehr kostet als ein tierisches Produkt, wo ich ein Tier umbringen muss.
Weil das Tier so stark industrialisiert ist, dass die Stückkosten so stark fallen und weil das Ganze bis zu 60% förderungsgestützt ist. Wir kriegen keine 90 Euro Förderung für die Sache.
Also wir sagen nicht, vegane ist zu teuer, sonst Fleisch ist zu billig.
Ja. Und warum ist es so mit dieser Förderung? Gibt es da diese große, berüchtigte Fleischlobby, die da einfach im Hintergrund agiert?
Also nicht nur Fleisch, ist die ganze Agrarlobby hat eine große Bedeutung in alle Wirtschaftsbereiche, speziell auch in der EU. Und will natürlich möglichst wenig an die Strukturen verändern.
Das heißt aber, wenn ich jetzt das so aussehe, würde die einzige Veränderung dieses Systems darin liegen oder möglich sein, wenn der Konsument bewusst weniger Fleisch konsumiert. Das System an sich, die Produzenten, die ganzen Verkäufer des Ganzen, die werden sich nicht ändern, solange bis das der Konsument nicht bewusst wieder zum Beispiel, wie es du in der Präsentation vorher gesagt hast, zweimal in der Woche nur Fleisch isst.
So war es eben früher und ein wesentlicher Faktor, warum das so ist, wie es ist, ist einfach das Thema Verdrängung. Nicht? Wir Menschen haben die Eigenschaft, dass wir Dinge verdrängen. Das ist ja wichtig für uns, wenn man alles, was uns jemals passiert ist oder alles, was Schlechtes auf der Welt gab, ständig präsent ist, wird man verrückt. Ja. Man verdrängt aber auch Dinge, die man vielleicht besser nicht verdrängen sollte. Und da gehört eben der Fleischkonsum dazu, wenn man den Fleischkonsum nicht ganzheitlich sieht, sondern nur das Schnitzel, das nachher gut schmeckt und da einfach zuzubereiten ist und nicht viel Geld kostet. Aber man denkt nicht drüber nach, was ist denn da vorher passiert? Mhm. Wie hat das Tier gelebt? Was hat das gefressen? Wo kommen die Futtermittel her? Was entsteht da für Umweltbelastung? Das fragt man sich natürlich nicht. Mhm. Man könnte sich ja das fragen. Man könnte auf YouTube gehen und das Thema Schlachtung eingeben zum Beispiel. Mhm. Kriegt man wunderbare Bilder. Also wenn man sehen will, kann man was sehen. Also das ist einfach ein Thema Verdrängung, was auch es so schwer macht, dass sich da was tut.
Du, aber siehst du den Trend, dass das mehr passiert jetzt?
Der Trend ist ganz klar weniger Fleisch, zumindest in die westlichen Industrienationen, was natürlich in die Entwicklungsländer und in Schwellenländer oder wie zum Beispiel in China und Indien ganz anders ist. Dort ist mit wachsendem Wohlstand der Fleischkonsum steigend und wenn diese großen Länder mehr Fleisch essen, dann ist auch klar, dass der weltweite Fleischkonsum trotzdem bei uns sinken wird, insgesamt sehr stark steigen wird. Niemand weiß, wo das Futtermittel herkommen will, soll niemand weiß, wo die Tiere aufgewachsen sollen. China ist inzwischen der größte Schweinefleischproduzent der Welt. Man kann sich vorstellen, wie das dort zugeht.
Das heißt, du hast in deiner Karriere immer wieder sehr viel in die Zukunft geschaut, hast quasi immer weise Entscheidungen getroffen im Blick auf die Zukunft. Das heißt, du sagst, es wird der Fleischkonsum die nächsten 30, 40, 50 Jahre steigen und es wird nur der Konsument das Ganze ändern können, oder?
Ja, es ist natürlich so, dass schon die Politik auch da sehr stark gefragt wäre. Aber die Politik tut halt hauptsächlich auf Wählerumfragen schauen. Mhm. Die Politik müsste die Rahmenbedingungen schaffen.
Aber wäre es nicht eine populäre Maßnahme, zum Beispiel Lebendtiertransporte über Ländergrenzen hinaus zu verbieten?
Das wäre vielleicht schon eine populäre Schlagzeile, aber das, was sich dahinter verbirgt, dass natürlich viele wirtschaftliche Interessen dann auch damit weggestrichen würden, das wäre nicht populär. Und die Politiker haben offensichtlich auch aus dieser Ecke einen gewissen Antrieb. Aber Politiker wären für mich ganz vorne einmal die Rahmenbedingungen schaffen. Die müssen sagen, das Tier darf nur so und so gehalten werden. Mhm. Das kann man ganz leicht machen. Mhm. Ja. Das darf das fressen, mit den Futtermitteln darf man so umgehen. Man könnte das alles regeln, ja.
Aber man könnte ja ganz einfach einmal die ganzen Förderungen auf Fleisch und auch Milchprodukte ein bisschen reduzieren, dann würde sich der Markt ja wahrscheinlich eh von alleine regulieren, oder?
Würde sich auch was regulieren, aber im Ganzen gesehen ist meine Hoffnung sehr stark auf junge Leute. Nicht nur die Hoffnung, sondern man sieht das ganz klar, dass junge Menschen sich viel mehr fragen, was ist sie, wo kommt es her? Was löst das aus? Was passiert da? Und auch wirklich einen Konsum in die Richtung verändern. Und man sieht ja in den Statistiken, dass der Konsum bei jungen Menschen viel stärker sinkt, dass der Vegetarieranteil dort viel größer wird und die jungen Menschen sind die Zukunft und das wird auch Veränderungen beschleunigen.
Denkst du, dass man dann irgendwann einmal so weit kommt, dass man überhaupt kein Fleisch mehr isst als Gesellschaft? Wird das die Ultima Ratio sein oder wird es immer
also
so?
Also ich glaube nicht, dass es realistisch wäre. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt notwendig wäre. Weil wenn ich sage, ich esse, wie es früher mal war am Land, zweimal in der Woche Fleisch oder ist nur das Sonntagsschnitzel, dann wären alle Probleme weg. Dann könnten die Tiere gut leben, dann können die Futtermittel gut gemacht werden, dann war der ganze Kreislauf gesund. Also das.
Dann können Bauern gescheit werden, dann der Verarbeiter und so weiter. Dann hast du einfach eine gesunde Kette, weil du kannst, wenn du jetzt weniger davon konsumierst, kannst du einen höheren Preis haben. Mhm. Weil es geht natürlich ums Geld auch von den Leuten. Das ist immer das, sozusagen, wo halt Menge und Preis dann immer einhergeht.
Wir haben das vorher schon gehört und einmal kurz darüber geredet, dass ihr jetzt mit der Linie Hermann Fleischlos immer mehr auf die junge Zielgruppe setzt, dass das so ein bisschen die Zukunft wird. Ist das ein bisschen so die Greta Thunberg-Generation, auf die ihr da jetzt auch ansprecht? Und wie siehst du das auch, Thomas, als Junger, wie willst du die Leute ansprechen? Wo geht da die Reise mit Hermann Fleischlos auch in Bezug auf die jüngere Zielgruppe noch hin?
Also konkret Gen Y, Gen Z, weil da ist dieser andere da hat es andere Dimensionen sozusagen. Da ist jetzt Fleisch nicht gleich Wohlstand, wie es in die Babyboomer und in die anderen Generationen ist, wobei ein Lookalike, sagen wir sozusagen immer. Das zieht sich quasi durch alle Altersschichten, nur je jünger das Ganze wird, umso offener steht man dem gegenüber, dass man das hinterfragt, das Ganze mit dem Fleisch. Und da ist jetzt auch so, wir sehen uns ja als Markenartikler. Das heißt, du musst, glaube ich, es gibt ja jetzt schon ein gewisses Angebot an Alternativen, breit gefächert, und du musst in dem Angebot sozusagen, wir sagen das immer, wie ein See, wie ein Meer, musst irgendwo als Spitze herausstechen. Und unser Zugang ist, dass wir eine Marke schaffen wollen. Nehmen wir jetzt einen ganz großen Vergleich, ähnlich wie Red Bull wollen wir in dem Bereich auch so eine Marke machen. Wenn du dann die Packung siehst, dann soll automatisch eine Welt im Kopf vom Konsumenten aufgerufen werden, und das soll dann einmal die Hermann-Welt sein. Das ist unser Zugang, das möchte natürlich jeder haben, das ist ganz klar. Das hat auch bei Neuburger Jahre gedauert, das Ganze. Aber das ist, glaube ich, der Zukunftsweg und für den Mittelstand die Überlebensberechtigung, dass du ein Markenartikler bist.
Und jetzt wollt ihr eine junge Zielgruppe ansprechen? Das Produkt an sich muss aber relativ teuer sein, natürlich. Also es ist relativ teuer im Vergleich zu Fleisch, leider noch immer. Wie geht sich das dann aus oder zusammen, von den hohen Preis auch wirklich rechtfertigen zu können?
Da muss man jetzt auch ein bisschen differenzieren, wer sind denn die Jungen? Die Jungen haben auch einen Haushaltseinfluss. Das heißt, die bestimmen auch, was zu Hause gegessen wird und was die Eltern kaufen. Und wenn die Jungen sagen, ich habe selber zwei kleine, und er sagt, der will ein Fruchtzwerg, dann kaufst du ein Fruchtzwerg. Mhm. Und genauso in diese Richtung geht es natürlich auch. Die tragen natürlich die Überzeugung auch ins Elternhaus. Mama ist meistens dabei, sage ich mal, und der Papa will sie dann auch überzeugen lassen. Das heißt, es ist einerseits da natürlich das Thema der als Primärzielgruppe, wo es natürlich ein Kaufkraftthema ist. Ja, kann man lang und breit drüber diskutieren, aber das Ganze geht ja dann weiter und die werden natürlich auch älter und werden dann auch die Eltern sozusagen.
Ich höre was im Hintergrund.
Stimmt.
Unser Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Wir stoßen nochmal an, frisches Zipfer, Hops, Cola, Zitronen, cheers.
Cheers. Yes. Und das ist immer die Zeit, wo wir erstens frisches Zipfer, Hops bekommen und zweitens, wo wir ein bisschen über Rauschgeschichten, Jugendsünden reden, vielleicht einmal irgendeine lustige Geschichte, die euch beiden einmal passiert ist, die euch verbindet als Vater und Sohn.
Gibt es da was, was euch einmal, vielleicht auch im Unternehmen irgendwo mal bei einer Weihnachtsfeier, oder ist einmal irgendwo was passiert, was für alle anderen lustig war, für euch nicht so?
Ich glaube, das weiß ich nicht mehr. Ja. Ein Unternehmen ist uns noch nichts passiert. Da haben wir uns über zurückgehalten. Das haben wir.
Haltung. Bei den Weihnachtsfeiern müssen wir schauen, dass man halbwegs die Kontenance bewahrt. Und ich sage immer, der Chef muss bald noch heimgehen, damit es lustig werden kann.
Und Hermann, auf deinen Reisen in Asien oder so, muss man da einmal was trinken mit den Japanern?
Genau.
Die verdrängen nichts, oder?
Ja. Also gerade in China ist so, dass man ja sehr oft mit Essen und Trinken zu tun hat, wenn man sich bekannt macht. In Asien kann man ja nicht mit der Tür ins Haus fallen bei uns und sagen, jetzt haben wir einen Termin, jetzt was wir wollen eigentlich, sondern man muss mit der Achtung das Gegenüber erlangen und hat in China oft mit Essen und Trinken zu tun. Und da gibt's ja manche Wettbewerbe und zum Glück vertragen die Chinesen nicht so viel Alkohol. Also
die Mühviertler leben halt mehr aus.
Da haben wir länger gelebt, ja.
Apropos Mühviertel, das ist ja auch ein spannender Punkt. Ihr beschäftigt sich mittlerweile 120 Mitarbeiter, glaube ich, 50 bei Hermann Fleischloss und 70 bei Neuburger. Wie setzt ihr das Mühviertel als Region und auch als wichtigen Standort für euch? Ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen vom Schuss weg, wenn man jetzt sagt, aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch super, tolle Arbeitskräfte zu haben, die da in der Region leben.
Genau, es war ja damals, wie wir die Neuburger Halle da auf der grünen Wiese gebaut haben, 94, 95, war das ein Thema. Wir haben überlegt, wirklich in Zentralraum zu gehen, nach Linz oder gar nach Wien, damit wir eben die Transportwege abkürzen. Aber es war sehr schnell klar, dass er eins der wichtigsten Bestandteile unseres Unternehmens, die guten Mitarbeiter aus dem Mühlviertel sind, und dass das überhaupt nicht funktionieren würde. Und so war es auch eine leichte Entscheidung, dass wir da bleiben. Wir haben im Mühlviertel wirklich gute Mitarbeiter. Wir sind eine, als ganze Region bekannt und in Linz, wenn eine Firma Mitarbeiter sucht und die Bewerbungen durchschaut, wenn der Mühlviertler dabei ist, dann wird er ganz vorne mal hingelegt. Aber das haben schon andere Firmen inzwischen entdeckt und das haben schon sehr viele Firmen investiert im
Mühlviertel. Muss man sagen, die Imviertler sind auch nicht schlecht, ich muss da einmal kurz aufzeigen.
Keine Frage, da gibt es auch viele erfolgreiche Betriebe, die sich eben dort ansiedeln, wo gute Mitarbeiter sind. Mhm. Es gibt auch ein Pendant in Bayern, im Allgäu, wo wir sehr viel zu tun gehabt haben in der Entwicklungsphase, wo wir quasi neue Maschinen entwickelt haben, gemeinsam mit den Erzeugern, wo wir gesehen haben, da gibt es Zentren, wo irrsinnig viele gute Betriebe sind, eben dort, wo gute Mitarbeiter sind.
Jetzt eine der wichtigsten Fragen für mich, für im ganzen Gespräch. Karl hat den Kremstaler Hof zu Hause, ist in einem Hotel aufgewachsen. Ich habe ein Wirtshaus zu Hause, bin auch quasi im traditionellen Landgasthaus aufgewachsen, das tatsächlich am 31.12. zugesperrt hat. Mhm. Wir haben beide den elterlichen Betrieb und den Familienbetrieb nicht übernommen. Uns hat es nicht gefreut. Wir wollten studieren gehen. Wir sind studieren gegangen, auch in die große, weite Welt hinaus. Wir wollten was anderes machen. Wie war das bei dir, Thomas? Wie war das bei euch in der Zusammenarbeit, Vater und Sohn? Ich stelle mir das schon schwer vor. Also ich glaube, ich konnte mit meinem Papa nicht den ganzen Tag zusammenarbeiten. Wie läuft das bei euch?
Ja, da haben wir ein bisschen einen speziellen Hintergrund, sage ich mal, aus der ganzen Geschichte aus. Also, meine Mutter hat immer gesagt, du machst erst einmal die Matura und dann schauen wir mal, ja. Das war einmal Grundlage. Da war der Weg einmal klar, und wir haben dann, in meinen, wie soll man das sagen, Teenagerjahren mit 15, 16 haben wir gemeinsam begonnen, dass wir Motorrad fahren, auch leistungsmäßig dann. Mhm. Und da hat sich quasi neben der Vater-Sohn-Beziehung quasi so eine Kollegen-, eine Freundschaftsbeziehung entwickelt. Das heißt, wir haben eine Beziehung sozusagen auf zwei Ebenen und davon profitieren wir jetzt sehr stark, weil man das sozusagen entkoppeln kann zwischen Privat und Beruf, weil es das gelernt hast über Jahre. Wir haben da fast 10 Jahre miteinander da uns kennengelernt in allen Lebenslagen und davon profitieren wir eigentlich bis jetzt und haben da ein gutes Einvernehmen und wir streiten da auch nicht öffentlich im Betrieb oder sowas. Das heißt, wenn du eine Unstimmigkeit hast, dann machst du das aus. Das ist völlig normal zwischen Vater, Sohn oder zwischen jedem Menschen und auf Augenhöhe. Und ich glaube, da haben wir dieselbe Philosophie und das vertreten wir einfach miteinander und da schätzt jeder den anderen gegenseitig sozusagen und muss man jeden seinen Raum lassen. Deswegen hat sich da, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Verhältnis sozusagen entwickelt und können wir nach wie vor den ganzen Tag gut zusammenarbeiten.
Und dazu noch zusammen Motorrad fahren.
Ja, jetzt haben wir leider keine Zeit mehr, aber eigentlich schon. Jetzt haben wir bei jeder Elektromotorrad haben wir jetzt und jetzt Wahnsinn. Wollen wir endlich wieder mal im Frühjahr ausreiten, wenn es geht.
Sie stehen da draußen. Genau. Sie sind noch da, die Motorrad.
Sehr gut. Was ist die beste Motorradmarke?
Ja, was will ich?
Ducati.
Orange.
Das ist eh klar. Was kann man da anders sagen? Aber ich stelle mir das trotzdem schwer vor. Du, Hermann, du hast das aus dem elterlichen Betrieb selber mitgekriegt. Der Papa war sehr liberal. Aber sagt man da nicht gerade am Anfang, jetzt hat er noch nicht einmal ganz fertig studiert, er kommt schon ins Unternehmen. Wie ist denn das, dass man das, wer ist denn der Chef? Wie tut man denn da, dass man sagt, jetzt lasse ich ihm die Entscheidung über, obwohl ich weiß, sie ist falsch, oder bin ich immer der was korrigiert und immer sagt, nein, wir müssen so machen. Wie teilt sich das auf und wie siehst du da auch in der väterlichen Rolle das, dass du sagst, ja, ich lasse ihm jetzt auch mal was machen?
Das war natürlich eine gewisse Entwicklung. Ich meine, das ist klar, dass der Junge auch Ideen hat und dass das auch einen Raum haben muss, aber trotzdem war es gar nicht so leicht. Ich meine, ich bin 25 Jahre Alleinherrscher gewesen, nicht? Und war natürlich am Anfang schau da und dort Themen, das ist ganz klar. Der Thomas ist Gott sei Dank in der Beziehung kein typischer Mühlfühler. Er sagt auch was, wenn es ihm nicht passt. Das hat sehr stark geholfen und so haben wir uns, glaube ich, diese Restspitzen, wie er gesagt hat, wir haben sehr viel vorher und schon abgeschliffen und auch sehr viel Kameradschaft entwickelt. Das war nicht wirklich ein Problem, aber es hat natürlich da und dort Dinge gegeben. Das haben wir dann in den ersten Jahren abgeschliffen und ich glaube, das haben wir...
Aber habt ihr schon ein wenig zusammenstreuen müssen?
Ja, ein wenig zusammenreifen, aber... Wie gesagt, das ist ja so, du hast halt immer wieder mal bis unterschiedliche Ansichten und dann sind wir zu dritt in der Geschäftsführung, dann haben wir das Mehrheitsprinzip und da muss nicht jeder dabei
sein. Der dritte ist jetzt der Kollege
Franz Röhringer, mit dem wird alles in dieser Runde besprochen und auch entschieden und da kann jeder nicht nur was sagen, sondern jeder hat sein Wort und das sind oft Dinge, wo ich sage, okay, da haben die anderen zwei Mehrheit, da muss ich auch recht geben.
Und gegenüber die Mitarbeiter, wie habt ihr es da aufgeteilt? Gibt es da sozusagen, der Thomas ist der Experte für das, der Hermann für das, gibt es da quasi Funktionen oder
Oder seid ihr beide Herr Chef?
Es hat sich de facto, naja, du bist nur der Chef, zu dir sagen sie nur der Chef und zu mir sagen sie Thomas, aber das ist halt einfach so außergewachsen, weil mich Mitarbeiter teilweise aus den Kinderschuhen kennen, wenn du das 25, 30 Jahre da sind. Es hat sich bei uns inhaltlich einfach so entwickelt, dass das Projekt so groß war, dass ich halt stark im Verarbeitung, Produktentwicklungsbereich und ich habe mich sozusagen um Pilze angenommen und so stellt sich manche Dinge gar nicht so die Frage, weil das ist einfach kompetenzgeleitet.
Du bist der Pilzexperte.
Pilz auf der Pilzseite liegt bei mir, darf ich behaupten, aber wir ergänzen uns ja sozusagen. Du machst wieder mal einen Input, ich mache wieder mal einen Input in der anderen Seite und für die Mitarbeiter, glaube ich, sehen sie uns beide als Chef. Mhm. Das ist schon ein Unterschied quasi. Es gibt sozusagen die Mitarbeiter, die Produktionsleitung und dann gibt es quasi Chefs. Und da werden wir jetzt nicht entweder oder gesehen. Ich sage einmal, bei Hermann bin ich schon primär ich für Mitarbeiter die Anlaufstelle. Das ist einfach auch ein bisschen so gewachsen. Nice. Bei Neuburger bist du das nach wie vor du. Und das ist ein wenig so, wo ich sage, da ziehen wir auch manchmal nicht so strikte Grenzen. Mhm. Mitarbeiter müssen wissen, wer der Chef ist, wenn es gängern. Dafür gibt es aber primär einen Produktionsleiter. Dann haben die mal eine klare Linie und dann lassen wir aber das eher ein bisschen frei, weil wir eher mit der Abgrenzung von den Bereichen negative Erfahrungen haben, weil dann denken die Leute nur in einer Abteilung, das wollen wir nicht, sondern die sollen ja gesamtheitlich fürs Projekt denken.
Ja, wichtig ist, dass wir einer Meinung sind.
Genau.
Dann gibt es ja das Problem nicht, dass da gemeinsame die Grenzen entsteht, dann kann der keiner ausspülen. Also von denen her haben wir überhaupt keine Probleme und wir haben ja, wie der Thomas gesagt hat, wir haben jetzt zwei neue Betriebe gründen müssen. Mhm. Die haben nicht nur eine Verarbeitung von vegetarischen Produkten, was wir ursprünglich vorgehabt haben, sondern müssen seinen Rohstoff selber ziehen. Das war am Anfang ein lustiger Gedanke. Wir haben nachher gesehen, es wird bitter ernst. Wir können die Pilze gar nicht kaufen, weil es keine Erzeuger gibt in Mitteleuropa. Wir müssen es selber machen. Mhm. Wir sind dann eben den Weg gegangen, dass wir verschiedene Fachleute uns ins Haus geholt haben, die uns halt gewisse Dinge gelernt haben, was die Pilzzucht anbelangt. Dann haben wir einen Kooperationspartner in der Schweiz gefunden, von dem wir das Know-how gekauft haben. Und trotzdem ist das nur so ein Riesending, dass wir, glaube ich, keiner irgendein Neid haben auf das, was der andere macht. Wir sind froh, wenn sich der um das kümmert, weil wir haben so viele Agenten. Wir haben zwei neue Betriebe gegründet, zweimal das Know-how von null auf entwickelt und beschafft. Zweimal ein Team aufgebaut. Also das ist so viel Arbeit, da haben wir nicht das Problem, dass einer den anderen was wegnimmt.
Gibt es da dann am Sonntag beim Schnitzel oder beim vegetarischen Schnitzel am Tisch, gibt es da dann in der Familie auch noch immer das Thema Firma? Könnt ihr auch wieder Privatvater und Sohn sein? Oder redet man am Sonntag am Mittagessen noch über die Firma? Wie grenzt denn das ab? Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, dass man, wenn man so viel zusammenarbeitet, ihr wirkt so eingespielt auch bei der Präsentation, der eine redet den Satz, der andere macht ihn fertig, es hat so abgestimmt übereinander. Gibt es da dann eigentlich auch noch so dieses klassische Vater und Sohn, dass ich mal sage, du, heute lassen wir die Firma mal Firma sein?
Also das kommt uns eigentlich nicht in den Sinn. Wir reden eigentlich privat auch viel über die Firma. Ich persönlich habe nichts dagegen. Mich stört es auch nicht und für mich ist halt die Firma auch eine Lebensaufgabe.
Sehr klar, ja. Zuerst, Frauen haben zuerst ein wenig geschimpft, jetzt haben sie es akzeptiert. Aber es ist ja so, wir sind ja quasi die Firma. Das ist halt, wenn du richtig unserer Meinung nach Unternehmer bist, dann bist du da drinnen und dann brauchst du nicht irgendwie die Trennung. In dem Sinn, sondern das ist immer was im Kopf permanent dreht und dann im Wochenende, wenn du mal ein bisschen Luft hast, dann kannst du ein bisschen drüber nachdenken und dann reflektierst du es. Oder hast du am Wochenende vielleicht Zeit, dass manche Dinge reflektierst, die was du unter der Woche nicht reflektierst. Also wir reden da genauso über die Firma und das ist jetzt nicht irgendwie eine Belastung oder was.
Der Karl und ich, wir sind leidenschaftlich gern Biertrinker und wir gehen auch gerne mal auf eine gute Posner oder auf ein Würstel und sind einmal in Linz beim Schillerplatz sind wir gestanden beim Würstelstand und sehen dann, dass der Chef ein Hermann Fleischloss Schürze anhat und haben dann, der war zufällig auch noch mit uns auf Summersplash, sind dann einfach gut ins Regen gekommen und haben gesagt, na, wieso hast du Hermann Fleischloss? Und ja, wir verkaufen auch Hermann Fleischloss da und dann haben wir das natürlich gleich probiert und da haben wir irgendwie schon so gesehen, also wir wissen das ja als Gastronomen selber, es wird auch die Volksmeinung oft am Stammtisch gemacht. Wie war das bei euch mit der Werbung? Muss man das traditionelle Würstelstandl mit an Bord holen, damit das Marketing dann in der breiten Masse funktioniert, dass man da auch Leute vielleicht überzeugen kann von so einem Produkt?
Es ist so, das Bosneck, was du aussprichst, das ist entstanden von einer aus, sozusagen. Das ist der Junge, hat er gesagt, er will da aber ein Angebot, eine Alternative schaffen, und so ist er zu uns gekommen, das Ganze.
Stützt du dann auch vom Preis her? Also,
ja, das ist ja so ein Prestigeprojekt, wo es zweit gibt es auch noch bei der JK in Obelisk, denn was man da auch.
Genau, da haben wir einen Sack sehen.
Es ist ein Thema, wo ich sage, da hast. Also das klassische Würstelstandl kommt natürlich sehr am Standort drauf an. Ja. Du hast denn die Kundschaft, ganz klar. Aber wir wollen einfach in der breiten Masse als Standardprodukt einziehen. Wir vergleichen das mit der Entwicklung mit Bio. Bio war früher quasi irgendein gewisses Regal, ein gewisses Eck. Jetzt steht die Biomilch neben der normalen Milch. Mhm. Und so glauben wir, dass dann später mal bei der Wurst, beim Käsekreiner, bei der Rostbratwurst-Schlasser wird, dass das nicht mehr, nicht mehr der klassischen Fleischwurst einmal steht. Und so spielt natürlich der klassische Würstelstandl oder halt in die Fastfood-Ketten, wenn man schaut, da ist ja allgegenwärtig, zieht es dort auch ein und spielt dort auch eine Rolle.
Kannst du das irgendwie beeinflussen, wo du im Supermarkt stehst? Kannst du das wünschen zumindest?
Früher war es das letzte Eck, wo solche Produkte gestanden sind. Heute, also ich weiß ja für mich selber, durch das, dass ich auch glutenfrei lebe, diese Produkte, die Alternativen sind, das wird immer präsenter, kommt immer mehr in die Mitte.
Also der Handel geht primär nach dem Konsumenten. Das heißt, der Handel bietet das an, was der Konsument nachfragt. Als Produzent darfst du liefern. Und darauf beschränkt es sich aber auch. Mhm.
Hermann, was mich ganz spannend gefunden hat, zuerst hast du einmal gesagt, was mich einfach verwundert hat, du kommst gleich mit, ja, und wir wollen neuere Zielgruppe, wir wollen Jüngere ansprechen, die breite Masse, die nimmt das noch nicht so an wie die Jüngeren, das merkt sie selber, geht's auch dann gleich in die jüngere Richtung, und du hast gleich gesagt, auf TikTok sind wir schon, das machen wir, wie schaut da die Zukunft aus, auch im Vertrieb für euch als Marke, weil ihr, wie gesagt, den Vertrieb ja nicht nur über Spar und Rewe und Co. macht, sondern auch selber mit die Marke gestellt ist. Geht es hier da voll auf Social Media dann jetzt da, um das Thema zu präsentieren, oder?
Absolut, ja. Und im Vertrieb wollen wir auch über online gehen. In Wien gibt es ja inzwischen einen guten Online-Händler, der Gurkala.at, wo wir auch vertreten sind. Und versuchen natürlich auch moderne Vertriebswege zu gehen. Wir denken auch, dass wir da und dort auf einem Festival vielleicht einmal auftauchen sollten.
Ein Holi-Festival, können wir gerne reden.
Gut präsentieren sollen. Also da versuchen wir schon neue Wege zu gehen, um eben zu den jungen Leuten zu kommen, die unserer Meinung nach da viel offener sind, weil sie einfach ihr Verhalten hinterfragen, ihren Konsum hinterfragen, also überlegen, was das bewirkt.
Aber auch dort, wo die essen gehen, wo die feiern gehen, dort, wo die Touchpoints sind. Das heißt, in Zukunft wird die Gastronomie, wenn sie wieder darf in vollem Ausmaß, durchaus eine größere Rolle spielen, weil das kennen wir alle, und vor allem in die Städte, der Außerhausverzehr macht über die Hälfte von der Lebensmittelkonsumation aus. Das haben wir vor allem in Corona-Zeiten stark gesehen. Und jüngere Leute dann sie immer mehr bestellen, immer mehr außer Haus gehen, da wird weniger gekocht. Deswegen ist der klassische Lebensmittelhandel, muss ergänzt werden durch solche Formen.
Jetzt würde mich so der Pilzproduktion noch was interessieren. Das ist ja extrem effizient, was den Platz auch angeht. Ihr kennt ja da Vertical Farmen. Was heißt das genau und was bringt das auch für die Produktion?
Also primär muss man sagen, wir machen in der Pilzzucht aus was nicht Essbaren, was Essbares. Das heißt, weil unser Pilz wächst auf einer Holz- und einer Getreidemischung, das ist Buche, Fichte, und die Getreidemischung, das sind sowas wie Schalen und Presskuchen, und das Ganze wird in Form eines Nährbodens bei uns gezüchtet, wo dann das Pilzmyzel wächst und dann die Beutel draus wachsen. Und wie du richtig angesprochen hast, in einem sogenannten Vertical Farming Prinzip, das heißt, wir arbeiten in drei Stockwerken übereinander und davon in jeder Etage auf bis zu 12 Lagen, wo wir den Pilz züchten können, und das Ganze jahreszeitlich unabhängig. Das heißt, wir sind witterungsunabhängig, und das ist vielleicht der Weg auch, wie wir die wachsende Weltbevölkerung einmal ernähren können.
Ich meine mich da vage an eine Dokumentation zu erinnern, wo Sie einmal vorkommen sind, war es doch anfangs ziemlich schwierig, diesen Pilz auch als Lebensmittel zugelassen zu bekommen, oder? War das nicht am Anfang einmal Thema, dass da die Behörden gesagt haben, das ist eigentlich gar kein vollwertiges Lebensmittel, oder?
Naja, das ist so, bei Pilz selber ist das nicht so das große Thema, das ist eher dann vom Substrat, von den Nebenströmen ist das eine große Sache gewesen, das haben wir aber geschafft sozusagen. Aber in Österreich ist generell so, alles was neu ist, ist schwierig mit den Behörden, dass das Ganze zusammenbringst, auch mit den neuen Produkten, wo es auch am Anfang mit den Hermann-Produkten Überlegung, fällt das in die Noble Food rein oder nicht? Aber dadurch, dass es eine Kombination Kombination aus bereits bekannten Produkten sozusagen ist, haben wir das ganze Thema nicht. Aber in Österreich musst du schon schauen, dass du kein Problem bekommst.
Jetzt müsst ihr aber diese Würste, wenn sie fertig sind, schon noch in so Plastik oder sowas in der Art halten, weil sonst würden sie auseinanderfallen wahrscheinlich. Oder
das Ganze geht so, wie ich erklärt habe, quasi wie dann quasi Kuchen backen und ich brauche eine Form für den Teig, weil der Teig ist zu Beginn vor der Erhitzung flüssig und das ist zum Beispiel eine Silikonform, wie man es von zu Hause kennt, aber auch zum Beispiel eine Wursthülle. Da fülle ich das Ganze, da koche ich das drinnen. Da arbeiten wir jetzt an Alternativen. Das ist momentan noch auf einer Kunststoffbasis, weil ich einfach den Druck brauche und weil ich da drinnen kochen muss. Da funktioniert einfach kein abbaubares Material, das würde sich auflösen. Da gibt es aber Bestrebungen, dass wir in eine Zellulose, in eine holzbasierte Richtung gehen.
Lenzing ja auch gar nicht allzu weit weg, da kann man wahrscheinlich mit der
das
reden.
Ist wieder was anderes, da geht es wieder ums Quantum.
Es gibt ja Kollagenhüllen, wo man das füllen könnte, aber da sind so viele Zusatzstoffe drinnen, dass wir es deswegen nicht einsetzen wollen.
Aber man sieht, ihr forscht es trotzdem mehr dran. Das heißt, wir sitzen da jetzt in einem wunderschönen Gebäude, ein neues, und es sitzt jetzt nicht da und sagt, das Ding ist jetzt abgeschlossen und wir produzieren das jetzt bis an unser Lebensende, sondern ihr forscht schon immer wieder an Verbesserungen, an Neuerungen, es geht immer weiter.
Das ist das Lustige an der Arbeit, nicht? Dass man wieder was Neues macht, verbessert, einfach was Neues entdeckt. Ja. Das ist das, was ich am spannendsten finde über am Unternehmertum. Ja.
Gibt es da auch noch Ambitionen, ein weiteres Produkt noch neben Hermann und Neuburger noch irgendwas? Gibt's schon, könnt ihr schon was sagen? Lasst uns ein bisschen vorhorchen. Gibt es in 20 Jahren dann, ernähren wir uns von Luft und Liebe bei Hermann oder?
Oder also, Insekten.
Ja, oder Insekten.
Da kommst du im 20 Jahren wieder und dann schauen wir mal.
Also ich plaudere nicht aus dem Nähkästchen.
Aber glaubt ihr, dass der Pilz an sich so ein bisschen das Lebensmittel der Zukunft wird oder der Nahrungs- oder der Fleischersatz der Zukunft ist?
Also Pilz, das hast du jetzt schön vorweggenommen. Also je mehr, dass wir uns mit Pilz beschäftigen, umso mehr sehen wir, wie viel Potenzial das da drinnen ist in diverse Richtungen. Als Lebensmittel, es gibt Forschungsprojekte als Verpackungsstoffe, eben auch Richtung Insektenfutter. Also da gibt es extrem viele Ansätze. Die ganze Pilzsucht, die ist bei uns oder komplett in die Kinderschuhe, muss man sagen. Da ist ein Basiswissen, ein rudimentäres aus Asien da, aber da sind wir wirklich mit Grundlagenforschung sozusagen konfrontiert und ich sage immer, Penicillin ist auch pilzlichen Ursprungs, also da kann noch viel kommen.
Also die größte Bedeutung vom Pilz, glaube ich, für unsere Zukunft ist diese ressourcenarme Produktion. Er wächst also auf Nebenströme, auf Holz, auf Getreidescheuen. Er verbraucht sehr wenig Ressourcen.
Braucht ja nicht einmal Licht zum Wachsen, also ich brauche keinen Strom. Ja.
Und im Nachgang ist das Myzel, was ja eigentlich der Pilz ist, das, was wir essen, ist ja nur der Fruchtkörper, das Myzel wird nachher wieder einer weiteren Verwendung zugeführt. Ja. Also es ist eine echte Kreislaufwirtschaft möglich und die Holzpellets, die man normalerweise im Ofen verheizt, da machen wir eben Pilze drauf, man könnte es ja verheizen nachher oder eben wieder der Nahrungsmittelkette und ganz Ende als Dünger aufs Feld ausbringen. Also es ist eine echte Kreislaufwirtschaft möglich und Ressourcenthema ist eins der wichtigsten Themen, die wir haben auf der Welt.
Wow. Also es ist echt super spannend, wie ihr zwei euch und euer Unternehmen präsentiert wirklich. Uns fallen wahrscheinlich nur 20.000 Fragen ein, aber wir müssen natürlich irgendwann zum Ende kommen. Am Schluss von Frühstück mit Bier haben wir immer noch einen kurzen Word-Rap oder einen Bier-Rap, wie wir sagen.
Bier-Word-Rap.
Thomas, diese Eigenschaft schätze ich an meinem Papa am meisten.
Verlässlichkeit.
Und umgekehrt, Hermann?
Flexibilität.
Das würde ich jetzt unseren Zuhörern mitgeben, das zu tun, um genau diese Entwicklung hin zu nicht so, also weg von Massentierhaltung, weg von diesen ganzen schlechten Entwicklungen. Was kann jeder tun dafür?
Ein bisschen was hinterfragen.
Wie, Hermann, wie oft isst du Fleisch in der Woche?
Zweimal? Und das sagen wir bei Neuburger, gibt es einen Werbeslogan, der heißt, zweimal die Woche ist genug.
Bei dir auch, Thomas, zweimal die Woche?
Dito, ja.
Und wann war das letzte Leberkäs-Semmel oder Kass-Leberkäs-Semmel? Habt ihr sowas überhaupt
dann? Also die letzte Leberkäs-Semmel ist, glaube ich, schon 2 Jahrzehnte aus oder was. Nein, also bei uns gibt es ja beim Donnerstag warm in Neuburger und ab und zu leihen wir uns ein bisschen was aus. Ja.
Super. Ja, es ist echt spannend. Zum Schluss gibt es natürlich noch unsere beliebte Frage, tot oder lebendig, mit wem hättet ihr beide gerne mal ein Frühstück mit Bier, jeder einzeln? Also wenn, wer ist so ein Idol, wo du sagst, mit dem würde ich gerne mal auf ein Frühstück mit Bier gehen?
Ne, der Steve Jobs lebt nicht mehr.
Mhm. Aber du hast eh eine Ähnlichkeit mit ihm.
Ein großes Vorbild, ja.
Du sitzt im schwarzen Hemd da, hast ein bisschen diesen Bart da. Man muss sagen, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Steve Jobs stimmt.
Was würdest du sagen, was inspiriert dich am Steve Jobs am meisten?
Seine visionäre Einstellung und eine seiner Aussagen, die ich am wichtigsten finde, die auf mich zutrifft: Stay hungry, stay foolish.
Cool. Thomas, wenn hast du noch was du sagst, dann muss ich mir ein Bier einladen.
Ja, da muss ich fast den Elon Musk nehmen. Aber das Visionäre halt, ich sage mal, das ist ja das, was uns, glaube ich, anspornt, dass man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut.
Das heißt, in Elon Musks Rakete gibt es für die Astronauten mal Hermann Fleischlustkost zum Essen.
Also von unserer Seite aus ja.
Ja, und wir wollen eigentlich der Tesla der Lebensmittelproduktion werden.
Cool. Wahnsinn. Ja, mit diesen schönen Worten sagen wir Danke an die Familie Neuburger. Thomas, Hermann, vielen Dank. Und ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, kauft einfach einmal das nächste Mal kein Fleisch, sondern ein Hermann-Fleisch.
Danke euch. Und jetzt überraschen wir euch nur mit einem Hermann-Schnitzel.
Mahlzeit.
Frühstück mit Bier.